Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast Scheinheilig, True Crime Geschichten aus der Abtei Brauweiler. Hier geht es um wahre Verbrechen, die im Laufe der letzten 1000 Jahre in der Abtei Brauweiler passiert sind. Außerdem geben wir auch immer ein bisschen historischen Kontext und versuchen, den ein oder anderen größeren Zusammenhang aufzuzeigen. Heute gibt es eine ganz besondere Folge, nämlich eine Spezialfolge. Das ist zum einen dem Umfang des Themas zu schulden und zum anderen mussten wir an der Zusammensetzung des Podcasts auch vorübergehend was ändern. Denn Gabriel, mit dem ich ja sonst immer hier sitze, ist in Elternzeit und stattdessen spreche ich heute mit Richard.
Hallo zusammen.
Richard ist auch Historiker und mein Kollege hier im Kulturzentrum. Heute geht es um den unnatürlichen Tod, also Mord und Totschlag in der Abteigeschichte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Wir machen das heute so, dass Richard alle Fälle, die wir zu dem Thema gefunden haben, vorträgt. Und danach werde ich versuchen, ein bisschen theoretischen Hintergrund zu dem Thema Strafverfolgung und Rechtsgeschichte zu geben. Denn gerade bei diesem Thema hat man sich häufig über die Konsequenzen und das Nachspiel und die Verfolgung der Taten in den früheren Zeiten gewundert. Also ich zumindest, keine Ahnung, wie das bei anderen war. Ja, und dann würde ich sagen, kann es losgehen.
Alles klar. Ich möchte dir bzw. euch jetzt erstmal zwei Fälle vorstellen, die nicht unbedingt in die Kategorie Mord fallen, aber trotzdem sehr interessant sind, und danach würde ich in chronologischer Reihenfolge dann die Morde vorstellen. Der erste Fall, den ich mitgebracht habe, dreht sich um einen Mann, der Literatur zufolge Totschlag begangen haben soll. In der Quelle wird er in der latinisierten Form Theodoricus Voist genannt. Aufgefallen war mir, da in der Literatur deshalb genannt wird, um zu zeigen, wie hart die Äbte der Abtei Brauweiler teilweise gestraft haben. Geschehen ist das Ganze um 1490, also zur Amtszeit des Abtes Adam II. Von Münchrath. Theodoricus soll unter dem Bruch der Immunität vom Friedhof geholt worden sein, um die Hinrichtung zu vollziehen, die zuvor das Schöffengericht angeordnet hatte. Was genau er getan hat, ist uns leider nicht bekannt, aber, und hier kommen die Dinge ins Spiel, die den Fall interessant werden lassen, zum einen wird er in der Literatur als Totschläger bezeichnet, zum anderen wird er vom Friedhof geholt. Bettina, weißt du, was der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist?
Also ein bisschen kriege ich das bestimmt noch zusammen. Ich weiß, dass man für Mord bestimmte Mordmerkmale in Deutschland nach deutschem Gesetz erfüllen muss. Und ein paar kriege ich vielleicht auch zusammen, sag ich mal.
Probier's mal.
Also es gibt die Habgier, es gibt Mordlust, es gibt zur Verdeckung einer anderen Straftat. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber wenn das Opfer arg und wehrlos ist, ja.
Aber alles, was du jetzt so genannt hast, ist alles irgendwie geplant oder es liegen niedere Beweggründe vor. Und das ist auch das, was Mord ausmacht. Ich hatte mal so ein abwegiges Beispiel mitgebracht. Du tötest deine Tante, um an das Erbe zu kommen. Totschlag hingegen geschieht eher so in Notwehrsituationen oder eben im Affekt und du hast keinen Plan dir vorher ausgearbeitet, wie du das durchführst und warum und so weiter. Interessant fand ich, dass diese Unterscheidung bereits seit dem Frühmittelalter gemacht wurde und Totschlag im Gegensatz zum Mord in der Regel nicht mit der Todesstrafe geahndet würde. Da man ja aber Theodoricus vom Friedhof holte und zunächst erhängte und ihn anschließend räderte, machte mich das dann doch ein wenig stutzig. Nimmt man sich die Quelle vor, so kann man seine Tat auch mit Mord übersetzen und damit gäbe es dann tatsächlich einen Grund für die Hinrichtung, auch wenn ich die Todesstrafe grundsätzlich ablehne, aber das muss man eben aus der zeitlichen Perspektive dann sehen. Das andere, was mich nachdenklich machte, war der Fakt, dass man die Immunität brach und da muss ich ganz eindeutig gestehen, da habe ich noch einiges dazulernen können bei meiner Recherche. Was denkst du denn, ist die Immunität eines Klosters oder hier des Friedhofs?
Die Immunität hat im Mittelalter einem Klosterorden oder ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Kontexten gab, einen unabhängigen Raum quasi gegeben. Allerdings weiß ich nicht genau, was das jetzt im Einzelnen bedeutet hat.
Ja, genau. Immunität, ich erkläre das mal ein bisschen. Das ist so der Hauptpunkt, dass es einen eigenständigen Raum gibt. Immunität kommt eigentlich vom lateinischen munus, was Dienst oder Amt bedeutet. Und das ist auch schon so der erste Punkt, bei dem man sicherlich unser heutiges Verständnis des Begriffs vom damaligen trennen muss. Denn im Mittelalter folgte man dem Vorbild der römischen Immunitas, was die Freiheit von öffentlichen Lasten war. Und im Mittelalter wurde daraus die Freiheit vor fremder Herrschaftsgewalt. Das heißt zum Beispiel, unsere Immunitätsmauer zeigte genau den Bereich an, in dem unter anderem der Abt bzw. der Konvent alle Hoheitsgewalt besaß. Und bezieht man das auf unseren Fall, so sagt das eigentlich nur aus, dass man ohne das Kloster zu fragen den Mann vom Gelände geholt hat. Denn der Chronist in der Quelle spricht von der Immunität und nicht vom Asylrecht. Vom Kirchenasyl hast du sicherlich schon mal gehört.
Ja, das Kirchenasyl war ja gerade in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt immer mal wieder wegen der Flüchtlinge im Gespräch.
Genau. Und auch das gilt eben auch schon seit dem Frühmittelalter. Und dazu gehören eben auch Friedhöfe und Vorplätze von Kirchen. Und an denen wird eben dieses Asylrecht angewendet. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Chronist sich nicht irrte und keinen falschen Begriff benutzte, würde das ja aussagen, der Abt hat Theodoricus kein Asyl gewährt. Wie denkst du darüber?
Ja, vielleicht war er ja auch von der Schuld Theodoricus überzeugt und wollte halt keinen Mörder oder Totschläger in der Kirche haben.
Ja, so in die Richtung hatte ich nämlich auch überlegt, dass wenn man ja davon ausgeht, dass es vielleicht nicht Totschlag, sondern Mord war und dem Abt oder dem Konvent das auch von vornherein klar war, dass man dann gesagt hat, dem gibt man sowieso kein Asyl, also kann man auch den Mann vom Gelände holen und damit nur die Immunität brechen.
Vielleicht hat er es ja aber auch gar nicht erst zum Abt geschafft.
Ja, theoretisch, aber dann müsste ja der Konvent aufgebracht gewesen sein, was der Chronist ja irgendwie festgehalten hat und nicht einfach nur beiläufig, die haben die Immunität gebrochen.
Ja, okay. Ja, stimmt.
Das hätte ja irgendwie, ansonsten, wenn man dem Asylrecht gewährt hätte, ja sicherlich einen Prozess zur Folge gehabt, der erwähnt oder hoffentlich erwähnt worden wäre. Ist viel wenn, aber ja. Dann kommen wir einfach direkt mal zum nächsten. Der ist noch ein bisschen unscheinbarer. Hier handelt es sich auch nicht um einen Mörder, sondern um den Mönch Placidus Küpper und sein etwas merkwürdiges Ableben. Placidus ist uns zumindest ein Stück weit besser bekannt, da er Mönch in Brauweiler war und dadurch Spuren in verschiedenen Dokumenten hinterlassen hat. Er wurde 1644 in der Nähe von Venlo geboren und trat mit 28 Jahren 1672 ins Kloster ein. Ein Jahr später leistete er die sogenannte Profess, das heißt, er legte das Ordensgelübde ab und schwor unter anderem Armut, Keuschheit und Gehorsam. Das nächste, was wir von ihm wissen, ist, dass er 1679 zum ersten Mal selbst die Messe feierte. Und danach verlieren wir zumindest die Datierung. Er muss aus einem nicht näher genannten Grund nach 1679 aus dem Kloster nach Holland geflohen, dann jedoch einige Zeit später wieder zurückgekehrt sein. Der Chronist schreibt, dass er danach, nach langem schlechten Lebenswandel, tot im Brunnen gefunden worden sei. Mehr war jedoch leider nicht rauszufinden, aber was denkst du, wenn du das hörst?
Ja, nach langem schlechten Lebenswandel im Brunnen gefunden zu werden, da könnte ein Verbrechen vorliegen.
Genau, das war auch so das, was ich beim ersten Lesen mal gedacht hatte, dass da irgendwer nachgeholfen haben muss. Weil ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass jemand einfach so mit mindestens 35 Jahren in den Brunnen fällt.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie häufig es solche Unfälle gab. Vielleicht im Mittelalter, aber eigentlich gehörte das ja zu deinem täglichen Aufgabengebiet. Also schätze ich mal eigentlich, dass das nicht so die Gefahrenquelle war. Aber wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Fallen dir andere Möglichkeiten ein, warum man sonst hätte sterben können im Brunnen?
Ja, man kann geschubst werden oder man war schon vorher tot und wurde nur im Brunnen gefunden.
Also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man jemanden vorher umbringt und dann dort versteckt. Aber ob das so sinnvoll ist, ihn ins Trinkwasser zu legen, ja. Ich hatte mal geschaut, ob es in dem fraglichen Zeitraum, also Ende des 17. Jahrhunderts, irgendwelche außergewöhnlichen Ereignisse gab, in deren Zusammenhang man den Tod des Mönchs hätte stellen können. Aber außer Bauarbeiten und einem Feuer 1695 gab es da nichts. Und ich denke, wenn er Schuld an dem Feuer gehabt hätte und ihn deshalb jemand umgebracht haben wollen würde, hätte der Chronist das sicherlich auch vermerkt. Außer es war der Chronist.
Wahrscheinlich.
Ich dachte, entweder hat ihn jemand gestoßen, vielleicht ja auch, weil er sich nicht immer an alles gehalten hat, was ja auch die Flucht zeigt. Oder aber eine andere Möglichkeit, die ich vielleicht auch für plausibel halte, ist, dass er durch dieses, der Chronist erwähnt ja extra diesen langen, schlechten Lebenswandel, das dadurch auch mehr oder weniger selbst verschuldet hat. Denn ich könnte mir vorstellen, dass mit langem, schlechten Lebenswandel vielleicht auch sowas wie er war Alkoholiker gemeint war und er dann vielleicht betrunken an den Brunnen ging und hineinfiel.
Möglich, ja.
Ja, dann kommen wir mal zu den Morden. Das ist auch, finde ich, ein bisschen spannender.
Juhu.
Die lassen aber auch alle irgendwo Fragen offen. Und beginnen wir mal chronologisch mit dem ersten Opfer. Das war Walram von Schönberg oder Schonenberg. Und Walram war Kanoniker in St. Kunibert in Köln. Und Kanoniker sind Kleriker, die Mitglied eines Doms- oder Stiftskapitels sind. Walram gehörte also nicht zum Konvent der Abtei Brauweiler und war aus irgendeinem nicht näher genannten Grund in Brauweiler und wurde hier ermordet. Erwähnt wird nur, dass sein Tod bzw. der Mord an ihm zu Feindseligkeiten seiner Verwandten gegen das Kloster führten. Mehr Fakten gab es dann aber auch nicht. Deshalb würde ich auch hier wieder mit der Datierung anfangen. Und hier wird es dann auch schon interessant. Geschehen sein soll der Mord in der Regierungszeit Ludolfs. Und Abt Ludolf von Holte war von 1298 bis 1313 im Amt. Abt Ludolf war ein Mönch aus dem Kloster Corvey bei Höxter und seine Wahl zum Abt soll einstimmig gewesen sein. Hier kann man aber schon erste Vermutungen anstellen, denn Ludolf war ein Bruder des damaligen Kölner Erzbischofs Wigbold von Holte und man kann also vermuten, dass die Wahl unter Einflussnahme des Erzbischofs stattfand.
Ah, der Klüngel.
Genau. Was schwere Gegensätze und Parteiungen innerhalb des Konvents auch erklären würde, die in der Chronik erwähnt werden. Aber auch so waren es schlimme Zeiten für das Kloster. Seit 1255 dauerte ein Streit mit dem Vogt des Klosters Heinrich von Bachem an, wofür man sich ältere Privilegien sogar vom König bestätigen ließ und teilweise im weiteren Verlauf auch alte Urkunden fälschte, um selbst wieder Einfluss auf die Vogtei zu haben. Zudem gab es 1309 und 1311 Hungerperioden im Kloster, die dazu führten, dass der Abt Mönche in andere Klöster schicken musste, damit sie nicht verhungern. Und auch nach Ludolfs Tod kommt es zu Auseinandersetzungen innerhalb des Konvents, die das Kloster fast finanziell ruinierten, denn man wählte zwei Äbte und musste einen Rechtsstreit vor der Kurie in Avignon finanzieren. Du siehst also, die Stimmung im Kloster war zu dieser Zeit nicht die beste, aber warum wird dann ein Mann getötet, der nicht zum Kloster gehört? Eine abschließende Antwort darauf habe ich nicht gefunden, aber es lädt natürlich zu Spekulationen ein. Hast du Vermutungen?
Ja, ich glaube, ich brauche noch mal kurzen Input. Also du hattest ja jetzt drei Dinge genannt, die eine Rolle spielen könnten. Die Sache mit dem Vogt, die Hungersnot und der Rechtsstreit.
Genau.
Was hat ein Vogt eigentlich genau gemacht?
Vögte waren, die berechtigt waren. Und in Brauweiler war das eben so, dass man das anfangs hatte die Vogtei die Gründerfamilie inne. Und später, als diese dann im Mannesstamm ausstarben, wurde die Vogtei vom Kloster auf bestimmte Zeit vergeben. Und in dem Zeitraum, über den wir jetzt sprechen, war es so, dass die Vogtei immer wieder an denselben vergeben worden war und sich daraus dann wiederum ein Erbrecht ableitete und deswegen das Kloster keinen Einfluss mehr darauf hatte, wer jetzt aktuell der Vogt ist. Spitzte sich so zu, dass nachher sogar die Vögte das Kloster erpresst haben und Warensendungen, die an das Kloster gehen sollten oder vom Kloster weggingen, überfallen haben, um dann eben ja mehr oder weniger Schutzgeld zu erpressen. Ne? Also, ja.
Wahnsinn, Mittelalter-Mafia. Ja. Ja, okay, gut, hört sich nach einer verrückten Geschichte an, die eventuell Grund sein könnte, warum da auch mal jemand ermordet wird.
Ja, ja, da, also das war so auch meine Vermutung jetzt, dass ich das in den Zusammenhang stellen würde, weil es könnte ja durchaus sein, dass Walram vielleicht ein Abgesandter des Vogts war. Und
ja.
Wenn ein Vogt nicht ankommt, kann er auch nichts übermitteln. Andere Möglichkeit, die ich irgendwo gesehen habe, wäre, dass es vielleicht auch im Zusammenhang mit den Streitereien innerhalb des Konvents steht und Walram sich vielleicht auf die eine oder andere Seite geschlagen hat und dann vielleicht zu einem Handgemenge kam oder so.
Oder der hat denen das ganze Essen am Heck gegessen.
Oder das. Wobei das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, aber...
Ja. Ja. Wahrscheinlich nicht.
In der Chronik erwähnt jedoch, dass, oder besser gesagt so, die Chronik erwähnt diesen Mord zwar, aber behandelt ihn nicht ausführlicher. Und es scheint ein bisschen so, als wollte man den Tod aus der Geschichtsschreibung tilgen. Und konnte es aber nicht unerwähnt lassen, weil es hat ja nachher dann auch zur Auseinandersetzung mit der Familie geführt. Denn weder der Täter noch der Tathergang werden benannt und die einzige Möglichkeit wäre ja nur, dass man vielleicht den Mord nicht mitbekommen hat. Aber irgendwie muss ja zwischen dem Mord und dem Kloster eine Verbindung bestanden haben. Sonst hätten die Verwandten ihren Zorn ja nicht gegen das Kloster gerichtet, sondern gegen die Person, die ihn umgebracht hat. Aber ja, vielleicht waren auch die Hungersnöte und die zeitgleich tobenden Kriege zwischen dem Erzbischof von Köln und den Grafen von Jülichberg wichtiger oder einschneidender für das Kloster, sodass dass dieser Mord nur am Rande der Chronik erwähnt wird. Wie siehst du das denn?
Ja, der Mord macht natürlich den Eindruck, als würde er tatsächlich auch irgendwie was direkt mit dem Klosterorden zu tun haben. Also wenn jemand innerhalb der Klostermauern stirbt, dann würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand anderes in den inneren Bereich irgendwie eingebrochen ist oder also sich irgendwie Zugang verschafft hat, ist doch relativ gering, würde ich sagen.
Ja.
Und das heißt, dass da dann im Zweifel ein Ordensmitglied oder ein anderer Gast, der zufällig gleichzeitig da war, aber der würde dann bestimmt erwähnt
ich werden. Denke auch.
Also die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr viel größer. Und wenn es das eigene Ordensmitglied war, dann wollte man ja scheinbar denjenigen nicht dafür verantwortlich machen, also zur Verantwortung führen. Und deswegen hat man das dann vielleicht versucht, unter den Teppich kehren zu lassen. Aber weil es eben diese Nachwirkungen noch gab, diese Fehde, über die ich später gleich auch nochmal zu sprechen komme. Ja, vielleicht hat man es dann deswegen so ein bisschen außen vor gelassen.
Mhm. Möglich wäre das, ne?
Ja.
Machen wir mal weiter mit dem nächsten Opfer. Das passiert auch nur ein paar Jahre später.
Oh.
Oder was heißt ein paar Jahre, es sind ein paar Jahrzehnte, aber nicht so weit entfernt.
Ich wittere einen Serienmörder.
Das nächste Opfer ist Kuno von Senheim. Und Kuno war Mönch in Brauweiler. Muss aber noch sehr jung gewesen sein, denn das wird in der Chronik explizit erwähnt. Wann er geboren wurde, wissen wir zwar nicht, aber sein Onkel war Abt Friedrich von Senheim, der zur selben Zeit Abt im Kloster war.
Ach, der Ermordete war Neffe des Abtes.
Genau.
Ah ja.
Und auch interessant ist, dass er um 1350 ermordet wurde, was ja nur knapp 40 Jahre später ist.
Ja, selber Täter, Serienmörder, zack, Fall gelöst.
Ja, wenn es das nur so einfach
ist. Ja.
Aber man kennt hier eben auch den Mörder.
Ach so.
Und du wirst vielleicht auch gleich noch schockiert sein, denn getötet wurde Kuno von Konrad von Bell, der ebenfalls Mönch in Brauweiler war.
Mhm.
Und er war ein Abkömmling, also Konrad von Bell war ein Abkömmling der Familie von Bell aus dem Raum Kerpen. Und das heutige Buschbell, also der Ort Buschbell, geht auf diese Familie zurück. Aber das Schockierende, finde ich, war gar nicht, dass der ebenfalls Mönch war, sondern Konrad von Bell wird noch 1365 urkundlich als Brauweiler Mönch genannt.
Wahnsinn, also keine Konsequenzen, also zumindest nichts Einschneidendes.
Nein, also man erwähnt überhaupt keine Konsequenz.
Das ist doch völlig verrückt. Ich meine, es war immerhin der Neffe des Abtes, der gestorben ist und nicht irgendwer Beliebiges. Also so traurig das auch gewesen wäre, es war ein Familienangehöriger, der getötet wurde und der Mörder oder Totschläger, Mörder?
Also es wird von getötet gesprochen.
Okay, also der Totschläger, dem wird erlaubt, weiterhin im Klosterorden tätig zu sein. Also das passt jetzt nicht so ganz zu den Strafmaßen, die ich so rausgefunden habe in meinen Recherchen.
Ja, das hat auch mich etwas gewundert. Aber bevor wir jetzt mal auf das Warum eingehen, will ich dir kurz ein Bild der Zeit geben um 1350, damit du meine Gedanken zu dem Mord ein bisschen, oder wenn es ein Mord war, verstehst. Wie eben schon gesagt, ist Friedrich von Senheim der Abt, der gewählt wird, um dem Urteil des vorhin genannten Prozesses um die doppelte Abtswahl bei der Kurie in Avignon zuvorzukommen. Denn der Kläger Arnold Scholle bekam in Avignon Recht und damals ging es eben um den amtierenden Abt Manfred, der Brauweiler vermutlich auch nie gesehen hat, und seinen Konkurrenten Arnold Scholle, der Friedrich von Senheim dann doch noch als Abt folgt. Zum anderen hat das Kloster finanzielle Schwierigkeiten durch den Prozess in Avignon und Abt Friedrich musste Besitzungen und Rechte verkaufen und die Lage wurde sogar so ernst, dass er mehr als die Hälfte der Mönche in andere Klöster schicken musste, um sie eben zu versorgen. Und dann war auch noch 1349 die Pest in Brauweiler. Die Chronik berichtet 1349 auch das erste Mal von der Pest. Es muss auch so ein bisschen Endzeitstimmung geherrscht haben, da sogenannte Geißler und Flagellanten mit entblößten Oberkörpern unterwegs waren und sich öffentlich geißelten. Man weiß das deshalb, da um Ostern 1350 eine solche Gruppe auch in Brauweiler gewesen sein muss. Und diese hatten Brot vom Kloster erhalten, was im Rechnungsbuch verzeichnet wurde.
Haben die trotz oder wegen ihres Verhaltens Brot bekommen?
Das weiß man natürlich nicht. Aber sie wurden auf jeden Fall versorgt.
Schön.
Aber nochmal zu Kuno. Wie eben schon gesagt, steht ja in der Chronik nur, dass er getötet wurde und gar nicht, also steht nichts von Mord. Hat Konrad ihn also vielleicht gar nicht ermordet? War es möglicherweise ein Unfall? Und natürlich die große Frage, die du eben auch schon aufgeworfen hattest, warum hatte das keine Konsequenzen? All das wird natürlich nicht genannt und wir können darüber nur spekulieren, aber hast du Ideen jetzt nach dem, was ich dir erzählt habe?
Ja, war ja dann irgendwie auch so ein bisschen Sodom und Gomorra scheinbar im, im Kloster. Also vielleicht, ja, ist es einfach nicht groß weiter aufgefallen irgendwie, weil sowieso gerade so viel los war. Oder es hatte auch irgendwie was mit der Pest zu tun. Weiß nicht, ob man in die Richtung denken kann.
Hatte ich auf jeden Fall. Ich hatte überlegt, weil da ja auch nur von getötet geredet wird und gar nicht von ermordet. Vielleicht hatte Kuno ja die Pest und Konrad hat ihn mehr oder weniger erlöst.
Oder dachte, er würde ihn erlösen.
Oder dachte, er würde ihn erlösen. Natürlich auch ein sehr schwieriges Thema. Das würde zumindest erklären, warum es vielleicht keine Konsequenzen hatte. Eine andere Theorie wäre noch, dass er, dass Konrad von Bell vielleicht in Verbindung mit Arnold Scholle gesehen werden muss, dem Verlierer oder ja, dem eigentlichen Gewinner des Rechtsstreits, aber im Gesamten dann ja dem Verlierer, denn er wurde ja dann nach dem Rechtsstreit nicht Abt, weil der Konvent dem zuvor gekommen war. Ja. Und vielleicht hat man den Neffen des Abts Friedrichs umgebracht, um ihn zum Abdanken zu bewegen. Denn möglich. Danach wird ja Arnold Scholle, also als Friedrich stirbt, wird ja Arnold Scholle auch Abt.
Ja.
Was zumindest ansatzweise vielleicht den Gedanken aufwerfen lässt. Aber,
ja.
Ne? Aber mein absoluter Favorit, der vielleicht sehr weit hergeholt ist, vielleicht war Konrad der Serientäter, der auch Walram umgebracht hat.
Ja, so sehe ich das auch. Spaß. Also 40 Jahre sind es ja fast irgendwie. Ja. Das ist natürlich eine zu lange Zeit zwischen zwei Morden eines Serienmörders, soweit ich das aus meinen True Crime Erfahrungen professionell beurteilen kann. Ja, ist natürlich weit hergeholt.
Ja, dann lass uns doch mal zum letzten Fall kommen. Der hat es allerdings auch ein bisschen in sich. Und bevor ich dazu was sage, kurz zwei Fragen an dich. Was weißt du über den 30-jährigen Krieg? Und was weißt du darüber, was das für die normale Bevölkerung bedeutete?
Ja, also 30-jähriger Krieg war von 1618 bis 1648 und im Prinzip ausgelöst, ja, also der Ursprung dessen liegt in der Reformation und dem daraus resultierenden Krieg, der sich dann eben zwischen Protestanten und Katholiken ergab und ja, war ganz wilde Zeit mit sehr vielen unterschiedlichen Lagern und Heeren, die durch ganz West- und Mitteleuropa zogen und sich bekriegten, rief er auch zum ersten Mal irgendwie die Schweden auf den Plan, die vorher irgendwie in der zentraleuropäischen Geschichte nicht so eine große Rolle gespielt haben. Und ja, für die normale Bevölkerung bedeutete das natürlich, dass sie teilweise in ein paar Wochen, Monaten oder wenige Jahre ständig ihre Konfession wechseln mussten. Mhm. Immer halt dem neuen Herrscher, der halt gerade da war, zugeordnet waren. Und ich glaube, ja, das war wahrscheinlich ziemlich aufwühlend, die Zeit.
Ja, ja. Aber sehr gut. Da weißt du nämlich schon sehr viel.
Habe ich auch gepasst.
Und wie du dir jetzt sicherlich schon denkst, geht es in diesem Fall um normale Menschen und es geht um den 30-jährigen Krieg.
Ach, stimmt, das fällt mir jetzt gerade noch ein, die Bevölkerungszahl ist doch auch so eingebrochen.
Genau.
glaube ich, der größte Bevölkerungsrückgang in der Neuzeit, genau. Prozentual in Europa.
Ich komme da auch gleich nochmal drauf, auf den Bevölkerungsrückgang, aber ich nenne dir erstmal, worum es denn eigentlich geht.
Ja, klar.
Am 1. Juni 1642, mittlerweile vor 379 Jahren, leisteten Brauweiler Bauern Widerstand gegen plündernde kaiserliche Truppen. Und die Chronik des Klosters berichtet, dass die Kaiserlichen die Klosterhöfe plünderten und Pferde wegtrieben. Diese Truppen müssen Teil der Streitmacht gewesen sein, die gegen die Hessen ins Feld geführt wurden. Und bei diesem Widerstand wurden 14 Bauern schwer verletzt und 3 getötet. Da es sich ja nur, also in Anführungszeichen, nur um Bauern handelte, werden sie in der Klosterchronik auch nicht namentlich genannt. Da ich ja auch auf dem Land wohne, musste ich direkt daran denken, dass Anfang Juni bedeutet, dass der Sommer nicht mehr weit weg und damit auch die Ernte näher rückt. Und wenn ich mir vorstelle, dass Brauweiler damals aus ein paar Gehöften bestand, sind 14 Personen, die schwer verletzt werden und 3, die getötet werden, auch eine ganze Menge. Ich schätze, dass dieser Wegfall dieser Personen auch Auswirkungen auf die Ernte hatte. Zumal der Chronist auch vermerkt, dass die Bauern in den letzten Kriegsjahren erheblich zu leiden hatten, da die Preise für Getreide im Keller waren. Was mich ehrlich gesagt erstaunt hat, da ich eher vermutet hätte, dass die Getreidepreise aufgrund des kleinen Angebots eher hoch wären.
Mhm.
Ich hatte im Studium einmal über die Auswirkungen des 30-jährigen Krieges in Mecklenburg gelesen und habe mir dies jetzt nochmal durchgelesen und das mit dem Rheinland verglichen. Und es scheint wohl hier weniger schlimm gewesen zu sein, aber dennoch haben die hindurchziehenden Truppen immer wieder die Gehöfte geplündert und abgebrannt und das Vieh weggetrieben, die Äcker zerstört und Menschen getötet. Und hier kommt nochmal die Zahl, von der wir eben sprachen. Man geht heute davon aus, dass etwa 40% der Landbevölkerung auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches im Verlauf des Krieges durch Seuchen, Hungersnöte und Kampfhandlungen umkamen.
Wahnsinn.
Und es ist eben auch Fakt, dass ganze Landstriche verwüstet waren. Die Truppen, die Äcker zerstörten und Vieh wegtrieben, taten dies wohl oft auch auf dem Rückzug, damit die nachrückenden Feinde sich nicht mehr versorgen konnten.
Ja,
für die Landbevölkerung war das natürlich fatal. Kannst du dir vorstellen, in so einer solchen Situation zu leben?
Nee, das ist natürlich Wahnsinn. Also dagegen ist das mit den Konfessionswechseln, glaube ich, völlig irrelevant, wenn fast die Hälfte der Bevölkerung um dich herum wegstirbt.
Ja. Und das ist natürlich, wenn man das bedenkt, dass 40% der Landbevölkerung sterben, ist das mit dem Getreidepreis natürlich auch irgendwo, macht's das erklärbar, aber...
Du meinst, wenn man so zynisch ist und annimmt, dass jetzt so viele Menschen gestorben sind, dass man trotzdem noch genug Korn hatte?
Genau.
Schön, ja.
Ne? Denn anders lässt sich das ja, glaube ich, kaum erklären, dass der Preis für Getreide, wo das Angebot ja minimal ist, weil alles zerstört wird, trotzdem enorm hoch ist.
Ja, sehr seltsam.
Niedrig. Und dann kommt eben auch noch hinzu, dass während des Kriegs 2-mal die Pest im Brauweiler war, einmal 1622 und einmal 1636. Woran, denke ich, ebenfalls einige gestorben sind. Und all das zeigt eben, wie schlimm die Situation auch für die Bevölkerung in Brauweiler war. Und die Mönche konnten sich ja noch hinter den hohen Mauern irgendwo verschanzen oder in ihr Haus in Köln fliehen, aber die Landbevölkerung ja eben nicht. Die hatten nichts, wo sie hätten hin können.
Ich kann mir ja auch glatt gut vorstellen, das war ja 1642, ne? Das heißt, ja, da war der 30-jährige Krieg ja schon 24 Jahre lang im Gang und vielleicht wurde dieser Hof ja schon wahrscheinlich 15 Mal vorher geplündert und irgendwie gerade in dem Jahr haben sie sich dann gedacht, so nee, jetzt reicht es. Wehren wir uns dagegen oder versuchen es zumindest und denn deswegen kam es dann zu diesen Fällen.
Macht es nicht weniger tragisch natürlich.
Nee, natürlich
aber,
nicht.
Ist natürlich völlig für uns heute vielleicht auch vollkommen unverständlich, dass man 30 Jahre lang immer wieder geplündert wird, Leute sterben, die einem ja vermutlich auch nahestehen.
Ja.
Und du musst ja dann auch immer in der Angst leben, dass morgen wieder eine Armee vorbeikommt.
Nicht umsonst hat der 30-jährige Krieg ja auch eine ganze Kunstepoche ausgelöst mit dem Barock und diesen ganzen Memento Mori-Gedanken, der ja auch in der Literatur super einschlägig vorzufinden ist aus der Zeit, hat es einfach die ganze Kultur, das ganze Lebensgefühl beeinflusst.
Ja, das waren die 5 Fälle. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele schlimme Todesfälle in nur irgendwie 500 Jahren passieren.
Aber ja, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht, weil ich auch wieder keinen Vergleich habe. Irgendwie mich würde mal interessieren, wie viele Mordfälle so im Mittelalter und der frühen Neuzeit für andere Gebiete oder auch für Köln oder so verzeichnet worden sind und wie man das dann prozentual irgendwie runterrechnen könnte, weiß ich nicht, weil ich hatte das auch bei der Brandfolge schon, dass ich dachte, dass sich da extrem viele Brände in Brauweil ereignet haben. Aber als ich das mit den Zahlen aus anderen Regionen verglichen habe, dachte ich mir, okay, eigentlich war es ja doch irgendwie recht normal, dass alle paar Jahrzehnte mal ein Brand ausbricht. Ne?
Ja,
weiß nicht, ob das bei den Morden so ähnlich ist.
Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen, aber gibt ja sicherlich jemanden, der sich damit schon mal beschäftigt hat. Wenn nicht, wäre es eine interessante Arbeit mal. Ne?
Definitiv, ja. Gibt es bestimmt viele Aufzeichnungen über in Köln.
Ja, das wäre es erstmal von mir. Dann könntest du loslegen.
Ja, vielen Dank. Also ja, bei so vielen Verbrechen und schlimmen Verbrechen, quasi das endgültigste Verbrechen, da stellt sich ja auch dann die Frage, wie das alles gesetzlich geregelt war. Also zumindest habe ich mir die Frage gestellt. Und deswegen erzähle ich da jetzt auch ein bisschen was drüber. Fangen wir mal mit den Themen Strafverfolgung und Rechtsprechung an, denn das kann man ja irgendwie schlecht voneinander trennen. Mhm. Ich versuche mich aber ein bisschen mehr auf die Strafverfolgung, also auf die Exekutive zu konzentrieren, weil ich das auch vor allen Dingen für die Verbrechen interessanter finde. Und ich finde, das ist ein Thema, das auch oft vernachlässigt wird. Also Rechtsgeschichte wird irgendwie oft noch behandelt. Aber dann die Strafverfolgung, naja. Ich beginne in der Antike, denn da gab es ab Augustus, also in Rom gab es ab Augustus die Cohortes Urbanae, schon mal gehört?
Ja, irgendwann mal im Studium, aber habe ich nicht mehr so auf dem Schirm.
Ja, verständlich. Das waren die Stadtkohorten oder wem auch der Begriff Kohorte nicht sagt, waren sowas wie die Stadtwachen. Und das waren neben den Prätorianern, der Leibwache des Kaisers, die einzigen Soldaten, die in der Stadt Rom selbst stationiert werden durften. Also die Legionen durften nicht in Rom stationiert werden, die regulären. Deswegen gab es eben die. Und deren Aufgaben umfassten unter anderem die Verteidigung der Stadt, das Auflösen von Unruhen oder sonstigen größeren Vorkommnissen wie Prügeleien oder auch das Sicherstellen der öffentlichen Ordnung bei Spielen im Kolosseum, so wie man das heute ungefähr von den polizeilichen Hundertschaften kennt. Mhm. Auch die Marktaufsicht oder die Verfolgung von entflohenen Sklaven gehörte zu ihren Aufgaben. Insgesamt sollten die Cohortes Urbanae dafür sorgen, die Ruhe in der Stadt sicherzustellen. Sie sind historisch auch der erste Versuch, überhaupt so etwas in Richtung Polizei zu denken. Mhm. Verbrechen konnten allgemein zur Anzeige gebracht werden, dann kam es zu einer Verhandlung und im Zweifel auch zu einer Verurteilung. Und Strafen wurden immer direkt ausgeführt und Freiheitsentzug war auch in Rom keine der möglichen Strafen. In den historischen Quellen gibt es detaillierte Aufzeichnungen über einige Gerichtsprozesse. Nicht zuletzt auch von Cicero selbst, der seine Karriere als Prozessredner, lateinisch Orator, begann. Und das ist sowas wie ein Anwalt. schon mal im Studium eine Rede von Cicero gelesen oder im Lateinunterricht?
Im Lateinunterricht, ja. Ist mir in schlimmer Erinnerung.
Ja, wenn man es auf Latein tun muss, ist auch schlimm. Ja. Aber eigentlich ganz interessant, was er da so schreibt. Es gibt das wirklich richtig, einzigartige Einblicke irgendwie in die Zeit. Ja, dass die römischen Gerichte aber nicht nur zur Schau waren, wie man vielleicht denken könnte, zeigen auch echt viele Fälle, wo tatsächlich die Angeklagten freigesprochen oder verurteilt wurden, obwohl ihr Stand etwas anderes hätte vermuten lassen. Das ist natürlich auch eine Aussage, die ich mit Vorsicht tätige, weil sie natürlich ihre Grenzen hat. Denn von völliger Unabhängigkeit der Gerichte kann in dieser Zwei- oder sogar Drei-Klassen-Gesellschaft, die aus Patriziern, Plebejern und Sklaven besteht, natürlich nicht die Rede sein. Angeklagt wurden potenzielle Verbrecher immer von Privatpersonen, denn sowas wie eine Staatsanwaltschaft gab es nicht. Anklagen konnten von jedem unbescholtenen Bürger erhoben werden, also von jedem freien, erwachsenen Mann. Die frühmittelalterliche Rechtsprechung ist aber gar nicht so sehr daraus, sondern etwas mehr aus den keltischen bzw. germanischen Ursprüngen entstanden. Und dort war die Gesellschaft in kleinere Einheiten organisiert, denen ein Hausherr vorstand. Den nannte man auch Mund. Weißt du, was ein Mund ist?
Es sagt mir auch irgendwas, aber habe ich jetzt so spontan nicht parat.
Ja, Mund ist im Prinzip ja ein älteres Wort eben für diesen Hausherrn bzw. auch das Familienoberhaupt. Man kennt es heute noch aus dem Begriff Vormundschaft.
Ja.
Dem Mund untergeordnet waren alle Kinder, also Töchter sowieso und Männer, bis sie unter Umständen ein eigenes Haus gründeten, sowie die Ehefrau und alle dem Haus Zugehörige, also auch Knechte, Mägde, Angestellte und so weiter, wenn vorhanden. Auch konnten sich durch einen Treueeid andere Männer und deren Angehörige dem Haus anschließen. Innerhalb des Hauses hatte das Oberhaupt fast die volle Gerichtsbarkeit. Er konnte also Strafen verhängen. Das waren meistens Körperstrafen und in ganz schlimmen Fällen sogar die Todesstrafe. Die heutige am häufigsten ausgesprochene Strafe, der Freiheitsentzug, entstand erst sehr, sehr viel später, etwa im 16. Jahrhundert, da jedoch auch mehr im Sinne eines Arbeitshauses bzw. Zuchthauses. Also zu dem Zeitpunkt war das noch kein Thema, aber generell komme ich zu dem Thema Arbeitshaus gleich auch nochmal zurück. Die ganzen mittelalterlichen Kerker und Verliese, die man so kennt, die waren lediglich dafür da, Angeklagte vor dem Prozess und vor der Ausführung der Strafe zu verwahren. Denn Strafen waren bis in die Neuzeit hinein hauptsächlich Körperstrafen, wie zum Beispiel Stockschläge, Schandstrafen, wie beispielsweise an den Pranger gestellt zu werden, Bußgelder, aber da auch mehr zur Entschädigung des Opfers und jetzt nicht als Strafelement. Und dann gab es noch Verbannung oder die Todesstrafe. Da das Oberhaupt einer germanischen oder später frühmittelalterlichen Familie im deutschen Raum die Vormundschaft gegenüber jedem seiner Hausmitglieder hatte, konnte er die Strafen verhängen, bis auf Bußgelder. Also das war so ein Sonderfall, denn Bußgelder konnte das Oberhaupt ja höchstens gegen sich selbst richten. Also als Beispiel, der Sohn eines Hausoberhauptes hat den Zaun vom Nachbarn kaputt gemacht und der Sohn kann die Entschädigung an den Nachbarn ja gar nicht selber zahlen, weil er rein theoretisch gar kein eigenes Vermögen besitzen kann. Und das Oberhaupt könnte also sagen, alles klar, ich zahle das und dann gibt es keinen Streit oder keine Blutfehde. Und die Sache ist bald vergessen und dann können die das ja noch untereinander regeln, aber so zumindest wäre dann der offizielle Ablauf. Und dann gibt es da noch ein Element der Strafverfolgung, nämlich die Blutfehde oder auch einfach nur Fehde. Und das war das legitime Werkzeug einer Familie, Rache an einer anderen Familie zu nehmen, falls diese einem Hausmitglied oder sonstigen Besitz geschadet hatte und keine friedliche Einigung erzielt werden konnte. Das lief meistens nach dem urarchaischen Motto ab, Gleiches mit Gleichem vergelten. Aber auch schon in frühmittelalterlichen Gesellschaften oder in germanischer Umgebung wurden Streitigkeiten von ehrbaren Familien gerne vor einen Richter oder halt jemand entsprechend getragen, der dann versuchte, eine Einigung zu erzielen. Wurde keine erzielt, konnte die geschädigte Familie aber dann legitimerweise versuchen, eigenständig diesen Ausgleich zu erzielen. Das wird auch Ultimum Ratio genannt. Und die Krönung dessen ist eben die Blutrache, von der man ja auch schon mal, also den Begriff hat ja man ja bestimmt schon mal gehört. Und das bezeichnet eben einen Mörder oder eine Person aus der Familie des Mörders zu töten, falls diese Person eine Person aus der eigenen Familie getötet hat. Das muss nicht die Person sein, also das muss nicht der Mörder sein. Man kann auch jemand anderen aus der Familie töten dann. Das wäre auch Blutrache.
Das ist völlig verrückt. Allein diese Vorstellung ist völlig verrückt.
Ja, finde ich auch mal ein bisschen wild. Im Frühmittelalter gab es dann auch die ersten Gesetzestexte, wie das Leges Barbarorum. Und das war die Verschriftlichung der bisher herrschenden Gewohnheitsrechte, von denen ich ja jetzt auch schon ein paar aufgezählt habe. Daneben gibt es aber auch noch die Kapitularien, das Königsrecht, und das galt neben den anderen Gesetzestexten im ganzen Reich. Die Durchsetzung der Gesetze ist ein bisschen schwammig. Wie eben angesprochen, sorgten die meisten Familien höheren Standes selbst darum, dass das Recht durchgesetzt wurde. Das war natürlich sehr anfällig für Auslegungen und Interpretationen, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Personen niederen Standes waren darauf angewiesen, dass ihr Lehnsherr das Recht für sie durchsetzt. Ein unabhängiges Gericht, wo sie sich hätten hinwenden können, gab es nicht. In ganz schlimmen Fällen gab es, wenn überhaupt, die Möglichkeit, beim nächsthöheren Herzog oder beim König selbst um Hilfe zu bitten. Das kennt man auch aus ganz extremen Beispielen der Geschichte. Zum Báthory bei Elisabeth Báthory. Schon mal gehört?
Nee, noch überhaupt nicht. Wer war das denn?
Die ist auch als Blutgräfin bekannt und die soll um 1600 sehr, sehr viele junge Frauen umgebracht haben. Die kennt man, weil sie die historische Vorlage für so die Gräfin Dracula ist und diese weiblichen Vampire, die in Blut baden und sowas. Das ist so, sie ist der historische Ursprung davon. Ganz interessant. Ja, und bei ihr war das dann so, dass die einfachen EinwohnerInnen der umliegenden Dörfer keine Möglichkeit hatten, das Treiben der Gräfin von sich aus zu beenden. Sie setzten daher irgendwann den König in Kenntnis, der dann eine Untersuchung anordnete und Elisabeth festnehmen ließ. Und kleine Randbemerkung dazu noch von mir. Der Fall der Blutgräfin ist, wie du dir vorstellen kannst, sehr, sehr interessant. Allerdings ist vieles, was eben ursprünglich als gesichertes Quellmaterial galt, heute sehr umstritten und deswegen noch eben die Anmerkung von mir dazu, dass man alles mit wissenschaftlicher Vorsicht genießen sollte. Übrig bleibt aber eben die Erkenntnis, dass das mittelalterliche Recht dann an seine Grenzen kam, wenn höher gestellte Personen ihren eigenen Untergebenen Schaden zufügten. Mhm. Zur Verbesserung des gemeinschaftlichen Miteinanders und zur Vereinheitlichung der Gesetze im Reich wurde im Hochmittelalter der Sachsenspiegel erstellt. Hintergrund war, dass die Privilegien der einzelnen Regionen, Fürstentümer und Reichsstädte immer größer wurden und mehr Autonomie hatten. Das Reich hing nicht mehr so stark zusammen wie vorher. Zeitgleich wurden die ersten Universitäten gegründet, wo man auch Recht studieren konnte. Und eine neue gesellschaftliche Schicht bildete sich heraus und das war das Bürgertum. Der Sachsenspiegel wurde also geschrieben, um den vielen kleinen Gerichten etwas in einfacher Sprache, in Klammern nicht auf Latein, in die Hände zu geben, in denen Recht und Gesetz erklärt wurden. Außerdem hat damit der Brauch der Fehde ausgedient. Zum einen wurde etwa zur selben Zeit, also das passiert jetzt gerade alles im 13. Jahrhundert, der Mainzer Landfriede beschlossen, bei dem man alle Fehden für beendet erklärte. Außerdem war die neue Schicht des Bürgertums eben zusehend mächtiger und diese waren durch das Fehderecht benachteiligt, weil die eben nicht über so eine große Familienstruktur und Bündnisse und sowas verfügten.
Hat doch bestimmt nicht funktioniert, das einfach als beendet zu erklären.
Nein. Kleiner Spoiler, es dauert dann noch 3 Jahrhunderte, bis man das auch nur annähernd endgültig beenden konnte. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Außerdem wurde ab dem Hochmittelalter zwischen niederer und höherer Gerichtsbarkeit unterschieden. Hast du wahrscheinlich auch schon mal gehört. Niedere Gerichtsbarkeit hatte der jeweilige Landesherr inne. Meistens gab er diese Gewalt aber ab und ernannte dazu einen Richter. Dem Richter beigestellt war ein Schöffengericht, deren Vertreter aus dem Volk kamen. Dadurch hatte das Volk eben tatsächlich mittlerweile auch Mitbestimmungsrecht, was die Urteile anging. Zumindest in der niederen Gerichtsbarkeit. Die niedere Gerichtsbarkeit konnte nur weniger tiefgreifende Verbrechen verurteilen und weder mit schweren Körperstrafen noch Todesurteilen verfahren. Das waren dann zum Beispiel Verbrechen wie Diebstahl, Betrug, Sachbeschädigung und Erbstreitereien und sowas. Die höhere Gerichtsbarkeit oder auch Blutgericht waren nur an zentralen Orten vorhanden, während eigentlich jedes größere Dorf die niedere Gerichtsbarkeit selbst besaß. Mhm. Außer auch gab es hier einen Richter, der wurde jedoch vom souveränen Herrscher ernannt, also vom Herzog, König oder Kaiser oder irgendwas in der Art. Und wenn ich hier hin und wieder dazu neige, so ein bisschen schwammige Aussagen zu treffen, dann liegt es nicht daran, dass ich das nicht genau nehme, sondern eher im Gegenteil. Weil oft heißt es dann in der Literatur, normalerweise unterstand die hohe Gerichtsbarkeit dem König oder Kaiser. Und dann liest man ein paar Sätze oder Seiten weiter und erfährt, aber hier und hier und hier wurde das auch von folgenden Personen verliehen. Und die waren weder König noch Kaiser. Und deswegen muss man dann manchmal gucken, wie man eine Aussage trifft, die korrekt ist, aber dennoch Inhalt hat. Mhm. Ja, der sogenannte Blutrichter durfte schwere Prügelstrafen und Todesurteile verhängen. Zwischenzeitlich gab es an vereinzelten Orten auch sowas wie die mittlere Gerichtsbarkeit, aber da sind die Ausführungen sehr spezifisch zu den jeweiligen Regionen dann und deswegen lasse ich die jetzt hier mal außen vor. Ja. Ende des 15. Jahrhunderts war das Bürgertum dann noch mächtiger geworden und zu dieser Zeit erklärte der deutsche König auf dem Wormser Reichstag dann den ewigen Landfrieden. Und dadurch wurde das Ausüben von Fehden unter Strafe gestellt. Bis zum späten Mittelalter gab es außerdem das Gottesurteil als Verfahren, um zu erkennen, ob ein Angeklagter schuldig ist oder nicht. Dabei gibt es eine, die mir zumindest nicht ganz fremd war, und zwar die Abendmahlprobe. Und die geht eben davon aus, dass ein Schuldiger das Abendmahl nicht problemlos zu sich nehmen könnte. Kennt man auch vielleicht, dass Schuldige dann nicht auf ein Kreuz anfassen können oder sowas in der Art. Und dann hast du wahrscheinlich schon mal von der Wasserprobe gehört?
Ja, von der habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ich komme ja eigentlich aus Schwäbisch Hall und dort gab es, das hing damals aber wohl mehr so mit den Hexenprozessen zusammen, dass man Leute in Käfige gesperrt und in den Fluss geschmissen hat. Und sind sie ertrunken, hat sie Gott erlöst. Sind sie nicht ertrunken, kamen sie eben auf den Scheiterhaufen.
Ja, das ist tatsächlich ein Gottesurteil. Und mir war das auch gar nicht bewusst. Also erstmal gab es das schon viel früher. Also Hexenverbrennung ist ja eher so eine Sache der Neuzeit. Und dieses Gottesurteil ist aber schon im Hochmittelalter entstanden. Mhm. Also ich habe das mit dem Käfig tatsächlich nicht gefunden, aber man machte das dann mit einem Seil, also dass man den Schuldigen dann fesselte. Das Prinzip dahinter, ich dachte immer, das wäre so, wenn die Person nicht untergegangen ist, ihr das vorwirft, weil sie ja eine Hexe ist und dann mit Hexerei und Zauberei das erreicht hat. Hätte, dass sie oben schwimmt.
Ja, so dachte ich auch, dass wenn man, also zum Beispiel in diesem Käfigbeispiel, dass der sich dann durch Magie am Leben hält.
Ja, genau. Aber das war nicht der Gedanke dahinter tatsächlich, also zumindest nicht in der hochmittelalterlichen Form dieser Gottesprobe, sondern das beherrschte die Vorstellung, dass Wasser als ein Teil der Erschöpfung Gottes Schuldige eben nicht aufnehmen würde und sie deswegen darauf treiben würde. Und das macht dann mit dem Fesseln meiner Meinung nach auch ein bisschen mehr Sinn, weil manche Menschen können das ja ganz gut, ne, oben auf Wasser treiben durch Anspannung und Luft anhalten und sowas können die ja dann ganz gut eben treiben auf Wasser. Und würden dann nicht untergehen. Und das wäre dann eben die Frage, was man dann macht. So, lässt man sich treiben oder lässt man sich untergehen und hofft dann darauf, dass die einen rechtzeitig wieder rausziehen, was natürlich oft genug auch nicht passiert ist.
Ja, schwieriges Thema, ne? Mhm. Dieses, mal wirst du ins Wasser geschmissen und eigentlich ist egal, was du tust, falsch.
Ja, definitiv. Ja, und dann gibt es aber noch ein paar Gottesurteile, die ich ziemlich abgefahren fand und von denen ich auch noch nie vorher gehört habe. Zum Beispiel die Blutprobe, da versteht man ja auch heutzutage was ganz anderes drunter. Hast du eine Idee, was das ist?
Nee, keine. Weiß ich so nicht, ne.
Ja, bei der führte man eine verdächtige Person in die Nähe der Leiche, die diese Person vielleicht umgebracht haben könnte. Mhm. Und die Leiche würde dann noch einmal anfangen zu bluten, wenn der Mörder in der Nähe sei. Und dann gibt es noch eben die Bissensprobe. Und die geht von dem sehr einfachen Prinzip aus, dass man etwas essen muss als Beschuldigter. Und wenn man sich verschluckt, dann ist man schuldig. Und es gibt auch noch das Los. Und so kann man halt auch den Schuldigen bestimmen. Und das mag uns jetzt irgendwie alles so ein bisschen lächerlich erscheinen, aber wenn man drüber nachdenkt, die Menschen haben halt daran geglaubt oder das Prinzip war halt dahinter, dass Gott halt alles bestimmt und alles in der Hand hat und deswegen auch diese Sachen und selbst ein Los bestimmt Gott dann richtigerweise, wer der Schuldige ist.
Völlig verrückt.
Ja.
Aber das mit diesem Bissen und man verschluckt sich, also das ist ja durchaus machbar, ne?
Auch das würde ich jetzt so nicht unterschätzen. Also, ich kenne mein Glück.
Ja, gut.
Da würde ich vielleicht lieber auf eine Bibel schwören oder so.
Ja, das ist richtig. Das ist ja auch jetzt nicht das Problem. Außer du bist tiefgläubig oder so.
Unschuldig. Ansonsten könntest du ja problemlos. Naja, aber können wir vielleicht später auch tatsächlich nochmal darüber reden. Denn, ja, ich mache einfach mal weiter. Die Ausführung der Gesetze und das Aufrechterhalten der öffentlichen Ordnung waren zu der Zeit, also wir bewegen uns jetzt so um 1500 herum, dann auf mehrere Schultern verteilt. Es gab einerseits die Stadtwache und oder die Leibwache des jeweiligen Oberhauptes der Stadt. Und deren Aufgaben waren denen der Kohorte Sobane von ganz am Anfang sehr ähnlich. Also die Bewachung der Stadt, sowohl nach außen als auch nach innen. Und zusätzlich konnten Richter Fronboten, später auch Büttel genannt, und den Begriff Büttel oder Landbüttel kennt man ja auch vielleicht noch, in ihren Dienst nehmen. Diese waren eine Art Gerichtsdiener, die dafür sorgten, dass Beschuldigte festgehalten wurden und zu ihrer Verhandlung erschienen und sowas in der Art. Auch die Ausführung von Strafen oblag über einen längeren Zeitraum bei den Bütteln. Gerichtsprozesse konnten durch Richter, Herrscher oder Privatpersonen initiiert werden und liefen meistens so ab, dass man verschiedene Zeugenaussagen oder auch Beweismittel abhandelte. Letzteres aber eher weniger, also Beweismittel waren eher nicht so wichtig. Wichtiger waren die Zeugenaussagen oder eben die Gottesurteile. Bei schweren Verbrechen konnte der Angeklagte auch gefoltert werden, um ein Geständnis zu erzwingen. Nach dem Wormser Reichstag, den ich vorhin ja schon kurz angesprochen habe und auf dem dieser ewige Landfriede beschlossen wurde, gab es auch eine zunehmende Vereinheitlichung und Professionalisierung der Gerichte. Gerichtsurteile sollten nun zur Hälfte von studierten Juristen und zur anderen Hälfte von Adligen gefällt werden. Um 1600 kam dann zum ersten Mal der Gedanke von sowas wie Gefängnissen auf. Die ersten Häuser dieser Art waren Arbeits- oder Zuchthäuser, in denen vor allem Landstreicher, BettlerInnen und Obdachlose untergebracht wurden. Später wurden noch mehr gesellschaftliche Randgruppen in Arbeitshäuser eingewiesen, wie zum Beispiel Prostituierte oder Alkoholabhängige. Und während im mittelalterlichen Glauben Armut noch als gottgegebenes Schicksal angesehen wurde, verbreitete der calvinistische Glaube eben zunehmend die Ansicht, dass Armut selbst verschuldet sei und gesellschaftliche Randgruppen könnten damit durch harte Arbeit zurück zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben kommen. Kommt dir bekannt vor?
Ja, durchaus. Also sogar in zweifacher Hinsicht. Zum einen natürlich hier in Brauweiler die Arbeitsanstalt, die ja genau das gelebt hat. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob du das Industriemuseum, das LVR in Engelskirchen kennst. Da geht es um die Familie Engels, die dort eine Textilfabrik gegründet hatte. Und der Gründer, der übrigens der Vater von Friedrich Engels, dem berühmten Kommunisten, ist, der hat genau aus diesem Grund seine Firma in Engelskirchen gegründet, da dort die billige Landbevölkerung Stoffe herstellen kann und er damit ja auch noch was Gutes tut, denn er bringt ihnen Arbeit und damit kommen sie dem Himmelreich näher.
Mm, ja, 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 klar. So kann man den Kapitalismus auch rechtfertigen. Ne? Mm. Spätestens im 18. Jahrhundert wurden auch neben Anführungszeichen echte Kriminelle in Zuchthäusern untergebracht und die ersten Gefängnisse im modernen Sinne entstanden daraus. Meistens wurden in diesen jedoch auch weiterhin Freiheitsentzug und schwere körperliche Arbeit gepaart. Auf der rechtlichen Seite waren die Gesetze abhängig von den unzähligen Klein- und Kleinstaaten, die damals ja den deutschen Raum übersät haben. In Preußen wurde beispielsweise 1794 das allgemeine preußische Landrecht erlassen und wenig später herrschte ja auch in einigen Teilen des heutigen Deutschlands der französische Code Civil, der ja die ersten modernen Auffassungen von Gleichheit und Eigentum festhält. Mhm. Das 19. Jahrhundert war dann hierzulande vor allem mit der Erstellung neuer eigener Gesetze beschäftigt, die sich im Laufe der Zeit immer wieder veränderten. Bis letztendlich, nachdem 1871 das Deutsche Reich entstanden ist, 1896 das bürgerliche Gesetzbuch verkündet wurde und 1900 in Kraft trat. Und Teile des Gesetzbuches gelten ja auch bis heute. Mhm. Besonders nach der Auflösung des Klosterordens in Brauweiler ist unsere Forschung hier dann immer sehr davon abhängig, was gerade rechtlich der aktuelle Stand für Preußen und später das Deutsche Reich ist. Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, in Brauweiler wäre erst ab 1802 ein Bettlerdepot und später dann eine der größten Arbeitsanstalten im gesamten deutschen Gebiet. Wir haben hier dann immer mal wieder ganz schön Schwierigkeiten, welche Strafen und Aufenthaltsdauer und Tätigkeiten und die InsassInnen der Brauweiler Arbeitsanstalt so unterlagen, da sich alle paar Jahre im 19. Jahrhundert eben das Recht änderte. Mhm. Allerdings entwickelte sich auch aus Brauweiler nie ein Gefängnis im heutigen Sinne, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt, als es dann anderswo der Fall war. Brauweiler blieb eine Arbeitsanstalt, mit Ausnahme der Nutzung in der NS-Zeit, bei welchem ein Gestapo-Gefängnis in einigen Gebäuden der ehemaligen Abtei unterkam. Aber das ist ein Thema, das definitiv seinen eigenen Raum braucht und deswegen wollte ich da jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Ja. Dann gab es noch zwei weitere Einschnitte, nämlich einmal 1949 mit dem Grundgesetz, als auch dann der Betrieb der Arbeitsanstalt Brauweiler wieder offiziell aufgenommen wurde. Und 1969, als eine Strafrechtsreform dazu führte, dass die wenigen verbliebenen Arbeitsanstalten in Deutschland geschlossen werden mussten. Man merke, das ist erst 52 Jahre her. Und dann noch mein letzter abschließender Fakt zum Abschluss meiner kleinen Geschichte der Strafverfolgung. Auch heute in Deutschland sind Gefangene dazu verpflichtet, einer Arbeitstätigkeit nachzugehen. Sie werden dafür bezahlt. Und was würdest du sagen, wie viel bekommt so ein Gefangener in Deutschland pro Stunde?
Also ich schätze mal, müsste ja eigentlich den Mindestlohn bekommen, oder?
Ja, schön wär's. Die bekommen 1 bis 3 Euro. Und verrückt finde ich dabei vor allem, dass die Gefangenen halt nicht nur Gefängnisarbeit verrichten, sondern auch für Unternehmen ausgelagerte Arbeiten verrichten. Und für die Gefangenen zahlen die Unternehmen dann schön einfach mal nur 1/3 bis 1/9 des gesetzlichen Mindestlohns.
Und beschäftigen Zwangsarbeiter. Hm? Also.
Könnte man so nennen. Also abschließend kann man dann sagen, dass sich unsere Haft- und Strafbedingungen seit der Antike vielleicht doch deutlich gebessert haben, aber manchmal muss man vielleicht auch gar nicht so hochnäsig auf die Haftbedingungen des 18. und 19. Jahrhunderts hinabblicken, sondern kann sich fragen, inwiefern sich eben der Blick auf Häftlinge in Deutschland in der Gegenwart wirklich so verändert hat. Ja, das wäre es dann erstmal zu meinem Teil. Hast du Fragen?
Ja, diese Blutgräfin,
ja, Elisabeth Báthory,
ist mir im Kopf geblieben. Du sagtest vorhin, da wäre nicht alles so ganz gesichert.
Ja.
Wie kommt man denn darauf, dass das jetzt doch nicht stimmt?
Oder, ja.
Oder was auch immer. nicht gesichert ist.
Die Blutgräfin war ja wahrscheinlich die mächtigste Frau in Ungarn im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Also ich kenne mich jetzt in ungarischer Geschichte nicht so gut aus, aber sie war da schon sehr herausragend, weil sie eben zum einen Witwe war und zum anderen auch ihr Bruder, der Alleinerbe ihrer Eltern war, auch gestorben ist, sodass diese beiden Familienerben an sie gingen. Und sie hatte wirklich sehr viele Burgen, die ihr gehörten, und ein riesiges Land, über das sie herrschte, alleine, was ja wirklich für eine Frau zu der Zeit sehr außergewöhnlich war. Sie soll eben mindestens 30, manche Zeugen haben bis zu 200 Mädchen und junge Frauen benannt, die sie getötet haben soll. Und das ging dann so weit, dass sie scheinbar in dem Blut ihrer Ermordeten gebadet haben soll und solche wahnwitzigen Aussagen. Die Geschichte ist eben sich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob sie eben tatsächlich als Serienmörderin zu bezeichnen wäre, weil sie hatte wohl ziemlich viele Feinde. Und zwar war sie so reich, dass sie ganz vielen Adligen, Adelshäusern und sogar Königshäusern Geld verliehen hat. Unter anderem auch den Habsburgern. Mhm. Und die Habsburger waren ja scheinbar schon öfters daran interessiert, ihren Ruf zu schädigen, weil sie vielleicht die Schulden nicht zurückzahlen wollten. Ich weiß es nicht genau. Und es hat als Verschwörungstheorie angefangen, der Gedanke, dass die Habsburger diese Vorwürfe nur erfunden haben, um die Gräfin halt in Ungnade zu stürzen, um von ihren eigenen Schulden loszukommen. Mhm. Und inzwischen gibt es aber tatsächlich nicht wenige Historiker, die sich dieser Theorie angeschlossen haben, weil es gibt wohl auch noch dieser erste Graf, der ihr Schloss durchsucht hat, soll wohl irgendwie mit den Habsburgern verbandelt gewesen sein. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass dann die Anschuldigungen sich ausgedacht wurden, um sie halt zu stürzen quasi. Aber ja.
Ja, klingt ja, also wenn man das so hört, klingt das auch irgendwie logisch. Ne? Weil auch 200 Menschen, das ist ja schon eine Menge.
Ja, ne, man denkt es aber auf der einen Seite so, klar, wenn du so eine mächtige Person bist, dann kannst du dir echt viel erlauben. Ja. Und dann kannst du wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen ermorden, bevor dir Einhalt geboten wird.
Ja, das ist richtig.
Auf der anderen Seite werden ja auch gerade mächtige Frauen von der Geschichte oft stärker verurteilt, als sie verdient haben. Und deswegen finde ich den Gedanken eigentlich gar nicht so falsch, mal zu gucken, wurde sie nicht vielleicht tatsächlich reingelegt.
Ja, spannend auf jeden Fall.
Ja, also Elisabeth Báthory kann ich nur jedem empfehlen, da mal ein bisschen nah zu suchen. Ist echt sehr, sehr spannende Geschichte. Mhm. Fallen dir berühmte Blutfäden ein?
Glaube nicht.
Kennst du Romeo und Julia? Greifen das ja zumindest als historisches Element auf mit den beiden Familien. Und dann gibt es noch den Götz von Berlichingen. Schon mal gehört?
Ja, durchaus.
Ein Adliger um 1500 herum. Man kennt den so, weil es ein Werk von Goethe mit dem Titel ja auch gibt. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, es ist eigentlich sehr, sehr unterhaltend tatsächlich. Ich weiß, ja, also Goethe ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das Buch ist tatsächlich überraschend unterhaltend, weil der arme Götz schlittert von einer Fehde in die nächste. Also das ist die Handlung des Buches. Er kämpft in einer Fehde mit den Leuten an derselben Seite, die er dann zwei Wochen später bekriegt. Und ja, das ist doch ganz unterhaltsam. Genau, und der Götz von Berlichingen, also sowohl die Romanfigur als auch der echte Götz, die haben beide gelebt und diese Fäden ausgetragen, nachdem das auch eigentlich verboten wurde. Ne? Also 1495 war ja diese ewige Landfriede und die Fäden waren eben alle danach. Also so richtig interessiert hat sich da vielleicht doch niemand für.
Wunder, oh Wunder.
Ja.
Und wenn ich so drüber nachdenke, also kann sein, dass ich jetzt falsch liege, aber wäre nicht auch Kaiser Augustus so ein Fall, der unter Blutfehde zählen würde, da er ja quasi den Tod Cäsars ein Stück weit gerecht hat, indem er seine und Cäsars Gegner dann ausgelöscht hat.
Ja, könnte man vom Prinzip her bestimmt so bezeichnen. Na? Allerdings darf man ja nicht vergessen, dass dieser Fehdebegriff tatsächlich ein Rechtsbegriff war.
Ja, ne? Klar, aber so vom Prinzip her müsste das doch ungefähr dem gleichkommen.
Ja.
Hatte natürlich auch noch andere Hintergründe, aber hat eine enorme Macht gewonnen, der Gute.
Hast du recht, ja. Was ich auch noch Lustiges über Fehden gelesen hatte, nach diesem ersten Landfrieden, der ausgerufen wurde, wo auch schon mal alle Fehden als beendet erklärt wurden, danach wurden die nicht verboten, aber es wurden Regeln für Fehden aufgestellt. Und zwar war es so, dass die beiden Parteien verpflichtet waren, ihren Fall vom Gericht auszutragen. Mhm. Aber wenn keine Einigung erzielt werden konnte, dann war die Partei, die eine Fehde beginnen wollte, dazu verpflichtet, eine schriftliche Ankündigung an die gegnerische Partei zu bringen. Das finde ich sehr, sehr schönes, sehr schöne Vorstellung, dass man das dann schriftlich ankündigen muss.
Das ist so ein schöner bürokratischer Akt. Ja. Und bitte nur mit Formular XY.
Ja, A38.
Genau.
Ja, und wo wir vorhin schon mal so über die Gottesurteile gesprochen haben, hast du ein Lieblingsgottesurteil oder eins, das du nehmen würdest?
Lieblings würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja doch sehr sadistisch. Aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, was ich durchlebe, dann ich glaube, ich würde das nehmen, wo man ein Stück abbeißt und was runterschluckt und dann hat man es hinter sich. Fasziniert bin ich ja wirklich von diesem Wasserprobe, dass man jemanden ins Wasser schmeißt und überlebt da, tja, dann.
Ich fand das mit dieser, wie hieß es, Blutprobe, aber auch irgendwie völlig aberwitzig, weil es fließt doch kein Blut mehr eigentlich von alleine nicht, ne? In der Leiche, oder?
Also das dachte ich vorhin, als du das erzählt hast, auch. Denn so eine Leiche, zumindest in der Theorie, ich weiß nicht, wie das wirklich ist, aber der erstarrt doch alles und das kann doch dann auch nicht mehr bluten. Dachte ich zumindest.
Ja, ja, weil es ja vor allen Dingen, also es gibt zumindest ja keine Blutzirkulation mehr.
Ja, und das Blut müsste doch auch gerinnen.
Vielleicht haben wir einen Gerichtsmediziner unter den HörerInnen. Und der kann uns aufklären darüber, ob eine Leiche noch bluten kann und ob die mittelalterliche Gottesurteile dahingehend zumindest Sinn gemacht hätten. Das würde mich mal sehr interessieren.
Ja.
Ja, gut. Das wäre es dann eigentlich
so,
auch
schon wieder am Ende, ne?
Ja, genau.
Ja, hat Spaß gemacht, das zu recherchieren und auch zu hören, was du so rausgefunden hast.
Das finde ich auch, ja. Vielen Dank auch fürs Mitmachen.
Danke auch dir.
Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und machen die Tür zu.
Tschüss.
Tschüss.